Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bei unserer letzten Sendung haben wir einige ganz bekannte Stellen aus dem zweiten Buch Samuel entnommen. Da haben wir gehört, wie der König Saul als König gewirkt hat und wie er dann das Vertrauen von Gott verloren hat, weil er sich nicht an den Auftrag Gottes gehalten hat. Und wir haben dann gehört, wie Gott einen neuen König auserwählt hat und dem Propheten Samuel den Auftrag erteilt hat, den jungen David in Bethlehem zum König zu salben. David war also der auserwählte Mann, der in Zukunft als König herrschen sollte. Aber seine Salbung zum König war natürlich geheim gehalten worden, weil ja noch immer Saul an der Herrschaft war. Doch durch eine besondere Fügung kam es dazu, dass dann David an den Hof von König Saul gekommen ist. König Saul war nämlich in verschiedenen Momenten von einer besonderen Schwermut erfasst worden. In der Heiligen Schrift heißt es sogar, dass er von einem bösen Geist heimgesucht wurde. Und da bekam nun der hochmusikalische David den Auftrag, vor dem König mit der Zither und auch mit der Harfe zu spielen. So viel haben wir das letzte Mal noch gehört. Der junge David war also am Königshof von König Saul und erwarb sich dort die besondere Zuneigung von König Saul. Heute bekannte Stelle, nämlich um den Zweikampf zwischen David und dem Riesen Goliath. Wir wollen ganz kurz noch einmal die geschichtlichen Hintergründe ein wenig einblenden. Da war ein ständiger Konflikt zwischen dem mächtigen Volk der Philister und den Israeliten. Die Philister waren ein Seefahrervolk, das an der Küste von Palästina gelandet war und dort an der Küste entlang verschiedene Städte gegründet hatte. Die Philister waren in ihrer Entwicklung schon viel weit fortgeschrittener als die Israeliten und bildeten eine ständige Gefahr für die Existenz und das Überleben der israelitischen Stämme. Und so kam es nun zu einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung. Und dazu wollen wir nun einen Blick hineinwerfen in das erste Buch von Samuel. Und da schlagen wir auf Kapitel 17, Vers 1 bis 27. Also, erstes Buch Samuel, Kapitel 17, Vers 1 bis 27. Und da wollen wir nun einige wichtige Stellen lesen und auch die eine oder andere Erklärung dazu abgeben. Die Philister zogen ihre Truppen zum Kampf zusammen. Sie versammelten sich bei Jocho, das zu Juda gehört, und schlugen zwischen Socho und Aseka in Ephes-Damim ihr Lager auf. Konkret handelt es sich hier um eine Gegend zwischen dem Gebirge Juda und dem Mittelmeer. Auch Saul und die Männer Israels sammelten sich. Sie schlugen ihr Lager im Terebintental auf und traten zum Kampf gegen die Philister an. Das Terebintental, ganz kurz als Erklärung, lag in der Nähe von Beth Shemesh am Südrand von Kanaan und grenzte an das Gebiet der Philister an der Mittelmeerküste. Die Philister standen an dem Berg auf der einen Seite, die Israeliten an dem Berg auf der anderen Seite. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer namens Goliath aus der Stadt Gat hervor. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß. Nun, da wollten wir ganz kurz einmal sehen, dann wird dieser Name Goliath immer wieder erwähnt. Und da wird uns in der Heiligen Schrift auch gesagt, dass dieser Mann 6 Ellen und eine Spanne groß war. Die Spanne etwa 23 Zentimeter lang war. Wenn wir also diese 6 Ellen und diese eine Spanne zusammenzählen, dann kommen wir mit diesen Maßen auf eine Größe von 2 Meter. Und wir wissen, dass hier wahrscheinlich eine Berechnung zugrunde liegt, die wir in der heutigen Zeit kaum wortwörtlich nehmen können. Der größte Mensch, von dem wir mit Sicherheit wissen, wie lang er war, war der Amerikaner Robert Bedloe, der 2,72 Meter groß war. Dieser größte Mann, dessen Maß uns genau bekannt ist, hat von 1918 bis 1940 gelebt. Also der größte Mensch, den wir kennen, war dieser Mann mit einer Größe von 2,72 Meter. Und hier wird uns nun von Goliath, wenn wir diese Maße übertragen, gesagt, dass er 2,97 Meter groß gewesen sei. Wir müssen hier immer wieder davon ausgehen, dass hier diese biblischen Maße schwer zu übersetzen sind. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass hier vielleicht auch in einer gewissen Weise übertrieben wurde, um die Größe dieses Mannes entsprechend darzustellen. Es gibt allerdings auch eine andere Berechnung und da kommt man auf eine Größe von 2,02 Meter, also 2,02 Meter. Das wäre auch schon eine stattliche Größe für die damalige Zeit. Wir wollen uns ganz einfach Folgendes vor Augen halten. Es wird uns hier eine riesengroße Gestalt vorgestellt, die hier zum Sinnbild wird für die kriegerische Kraft dieses Volkes der Philister. Dann geht es aber noch weiter. Auf seinem Kopf hatte er einen Helm aus Bronze und er trug einen Schuppenpanzer aus Bronze, der 5000 Schekel wog. Ein Schekel, da gibt es auch wieder verschiedene Umrechnungen, hatte eine Einheit von 8,4 Gramm und man kommt damit auf ein Gewicht von etwa 42 Kilogramm. Also diese Rüstung von diesem Riesen wog nach biblischer Berechnung 42 Kilo. Er hatte bronzene Schienen an den Beinen und zwischen seinen Schultern hing ein Sichelschwert aus Bronze. Der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Speerspitze wog 600 Schekel, das wären also 5 Kilogramm. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Goliath trat vor und rief zu den Reihen der Israeliten hinüber. Warum seid ihr ausgezogen und habt euch zum Kampf aufgestellt? Bin ich nicht ein Philister und seid ihr nicht die Knechte Sauls? Wählt euch doch einen Mann aus. Er soll zu mir herunterkommen. Wenn er mich im Kampf erschlagen kann, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte weiter: Heute habe ich die Reihen Israels verhöhnt und gesagt, schickt mir doch einen Mann, damit wir gegeneinander kämpfen können. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Also, hier wird uns berichtet, dass dieser große Krieger vortritt und einen Israeliten zum Zweikampf herausfordert. Nun berichtet uns das Alte Testament, wie es inzwischen mit David weitergegangen war. David war der Sohn eines Ephratiters namens Isai aus Bethlehem in Juda, der 8 Söhne hatte. Zur Zeit Sauls war Isai bereits alt und betagt. Die ältesten Söhne Isais waren zusammen mit Saul in den Krieg gezogen. Seine 3 Söhne, die mit ihm in den Krieg gezogen waren, hießen Eli. David kehrte öfters vom Hof Sauls nach Bethlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Käse, bring dem Obersten der Tausendschaft, zieh nach, und ging, wie es ihm Isai befohlen hatte. Als er zur Wagenburg kam, rückte das Heer gerade in Schlachtordnung aus und ließ den Kampfruf erschallen. Israel und die Philister stellten sich Reihe gegen Reihe zum Kampf auf. David legte das Gepäck ab, überließ es dem Wächter des Trosses und lief zur Schlachtreihe. Er ging zu seinen Brüdern und fragte, wie es ihnen gehe. Während er noch mit ihnen redete, trat gerade aus den Reihen der Philister ihr Vorkämpfer, der Philister namens Goliath aus Gath, hervor. Er rief die gewohnten Worte und David hörte es. Als die Israeliten den Mann sahen, hatten sie alle große Angst vor ihm und flohen. Ihm seine Tochter geben und seine Familie wird er von allen Steuern in Israel befreien. David fragte die Männer, die hinter ihm standen, was wird man für den Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wegnimmt? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Die Leute antworteten ihm dasselbe. Das und das wird man dem tun, der ihn erschlägt. Als bekannt wurde, was David gesagt hatte, berichtete man davon auch in Sauls Umgebung. Und Saul ließ ihn holen. David sagte zu Saul, niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul erwiderte ihm, du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen. Du bist zu jung. Er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend. David sagte zu Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Mund. Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz eine Frage stellen. Was ist denn hier mit einem Löwen gemeint? Gibt es in Palästina Löwen? Ja, es gibt sie. Aber es sind nicht die üblichen großen Löwen, sondern es sind kleine Berglöwen. Und die waren sehr gefährlich. Und da musste dann ein Hirt auf der Hut sein, um seine Schafe vor diesen Berglöwen zu schützen. Und Bären hat es auch gegeben, in einer kleineren Form. Also das, was uns hier berichtet wird, das stimmt. Es hat in Palästina im Gebirge Berglöwen gegeben und auch eine kleine Art von Bären. Und die bedrohten immer wie die Herden. Und so können wir also davon ausgehen, dass hier David etwas berichtet, was ihm als Hirten immer wieder widerfahren ist. Und jetzt hören wir, wie es weitergeht. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Ein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sagte weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch aus Herzte ihm einen bronzenen Helm auf den Kopf und legte ihm seinen Panzer an. Und über der Rüstung hängte er ihm sein Schwert um. David versuchte, in der Rüstung zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Darum sagte er zu Saul: Ich kann in diesen Sachen nicht gehen. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte sie wieder ab, nahm seinen Stock in die Hand, suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er bei sich hatte und die ihm als Schleudertasche diente. Die Schleuder in der Hand ging er auf den Philister zu. Nun müssen wir uns ganz kurz ein Bild machen von dieser Schleuder. David verwendete bei seinem Kampf gegen Goliath eine Schleuder, die aus einem Seil und einer Schlaufe bestand. Die Steine wurden in die Schlaufe gelegt, dann wurde die Schleuder wie ein Lasso über dem Kopf geschwungen und mit Hilfe einer solchen Schleuder konnte man dann aus einer sicheren Entfernung einen Stein auf ein wildes Tier schießen. Die Hirten haben damals regelmäßig geübt, um mit diesen Schleudern, mit diesen Drehschleudern, eine große Treffsicherheit zu entfalten. Und David ging also mit einer solchen Drehschleuder auf Goliath zu. Nun hören wir, wie es weitergeht. Der Philister kam immer näher an David heran. Sein Schildträger ging vor ihm her. Voll Verachtung blickte der Philister David an, als er ihn sah. Denn David war noch sehr jung. Er war blond und von schöner Gestalt. Der Philister sagte zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und er verfluchte David bei seinen Göttern. Er rief David zu: Komm nur her zu mir. Ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben. David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat, und auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft. Denn es ist ein Krieg des Herrn, und er wird euch in unsere Gewalt geben. Und als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David von der Schlachtreihe der Israeliten aus schnell dem Philister entgegen. Er griff schnell in die Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Das war die einzige Stelle, die nicht von der Rüstung abgedeckt war. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel Stein. Er traf den Philister aus der Scheide, schlug ihm den Kopf ab und tötete ihn. Bereits aus unserem Alten Testament handelt. In dieser Zeit gab es immer wieder, Goliath war der größte und mächtigste Krieger der Philister, David hingegen war noch ein junger Mann. Goliath hat die Israeliten verhöhnt und sie herausgefordert, ihm, bis dann David kam. Und David trat Goliath entgegen. Er war nicht in der gleichen Weise gerüstet, aber er nahm eine Waffe mit, die eine unheimliche Wirkung hatte, nämlich eine Drehschleuder. Und er war ein geübter Kämpfer gegen die wilden Tiere. Und nun setzte er diese Drehschleuder ein und traf Goliath mit einem Stein an der schwächsten Stelle, nämlich an der Stirne. Goliath fiel zu Boden. David eilte hin und schlug ihm den Kopf ab. Und dieser Sieg von David über Goliath machte auf die Philister einen ungeheuren Eindruck, sodass sie flohen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun ein weiteres Kapitel aus dem ersten Buch Samuel lesen und da bitte ich Sie, dass Sie nun das 18. Kapitel aufschlagen. Also, erstes Buch Samuel, 18. Kapitel, Vers 2. Wir wollen nun erfahren, wie es nach diesem Sieg von David über Goliath weitergegangen ist. Und da erfahren wir, dass König Saul diesen jungen Mann nun ständig bei sich haben wollte. Saul behielt David von jedem Tage an bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan, der Sohn von Saul, schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Er zog den Mantel, den er anhatte, auf den Bogen und seinen Gürtel. David zog ins Feld und überall, wohin liefen voll Freude. Saul hat 1000 erschlagen, David aber die nur 1000. Jetzt fehlt ihm nur noch die Argwohn. Wir können also sehen, wie hier der Neid von König Saul plötzlich die Beziehung zu David grundwieder ein böser Gottesgeist, sodass er in seinem Haus in Raserei geriet. David aber spielte wie jeden Tag. Saul hatte den Speer in der Hand. Saul dachte, ich will David an die Wand spießen und schleuderte den Speer. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der Herr mit David war. Saul aber verlassen hatte. Darum entfernte Saul David aus seiner Umgebung und machte ihn zum Obersten einer Tausendschaft. So zog David an der Spitze der Leute hinaus in den Krieg und wieder heim. David hatte Erfolg, wohin ihn auch sein Weg führte, und der Herr war mit ihm. Als Saul sah, dass David sehr erfolgreich war, bekam er noch mehr Angst vor ihm. Ganz Israel und Juda aber liebte David, weil er an ihrer Spitze hinaus in den Krieg und wieder heimzog. Nun machen wir einen kleinen Sprung und wechseln gleich in das 19. Kapitel. Also, wenn Sie nochmal so freundlich sind, 1. Buch Samuel, 19. Kapitel, Vers 1. Und da hören wir nun, wie es weitergeht. Saul redete vor seinem Sohn Jonathan und vor allen seinen Gegnern davon, dass er David töten wolle. Sauls Sohn Jonathan aber hatte David sehr gern. Deshalb berichtete er David davon und sagte, mein Vater Saul will dich töten. Nimm dich also morgen früh in Acht, verbirg dich in einem Versteck. Ich aber will zusammen mit meinem Vater auf das Feld hinausgehen. Dort, wo du dich versteckt hältst, werde ich stehen bleiben und mit meinem Vater über dich reden. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich dir Bescheid geben. Jonathan redete also zugunsten Davids mit seinem Vater und sagte zu ihm: Der König möge sich doch nicht an seinem Knecht David versündigen, denn er hat sich auch nicht an dir versündigt, und seine Taten sind für dich sehr nützlich gewesen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Der Herr hat durch ihn ganz Israel viel Hilfe gebracht. Du hast es doch selbst gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich nun versündigen und unschuldiges Blut vergießen, indem du David ohne jeden Grund tötest? Saul hörte auf Jonathan und schwor: So wahr der Herr lebt, David soll nicht umgebracht werden. Jonathan rief David und berichtete ihm alles. Dann führte Jonathan David zu Saul, und David war wieder in Sauls Dienst wie vorher. Aber diese Versöhnung zwischen Saul und David dauerte nicht lange. Und nun wollen wir gleich hören, wie es weitergeht. Und dazu schlagen wir nun das Kapitel 24 auf. Also, erstes Buch Samuel, 24. Kapitel, ab Vers 2. Trotz der Vermittlung von Jonathan kam es bald wieder zur Feindschaft Sauls gegen David. Saul versuchte ein weiteres Mal, David mit dem Speer zu töten. Schließlich musste David fliehen. David zog sich mit seinen Männern in unwegsame Gegenden zurück, um sich vor Saul zu verstecken. Und nun kommen wir zu einer der ergreifendsten Stellen aus dem ersten Buch Samuel. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, berichtete man ihm: Gib Acht, David ist in der Steppe von Engedi. Da nahm Saul 3000 Mann, ausgesuchte Leute aus ganz Israel, und zog aus, um David und seine Männer bei den Steinbockfelsen zu suchen. Auf seinem Weg kam er zu einigen Schafhürden. Dort war eine Höhle. Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen ganz hinten in der Höhle. Da sagten die Männer zu David: Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Sieh her, ich gebe deinen Feind in deine Gewalt, und du kannst mit ihm machen, was dir richtig erscheint. Da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher aber schlug David das Gewissen, weil er einen Zipfel vom Mantel Sauls abgeschnitten hatte. Er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Rief Saul nach: Mein Herr und König! Als Saul sich umblickte, verneigte sich David bis zur Erde und warf sich vor ihm nieder. Dann sagte David zu Saul: Warum hörst du auf die Worte von Leuten, die sagen: Gib Acht, David will dein Verderben? Doch heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Gewalt gegeben hat. Man hat mir gesagt, ich solle dich töten, aber ich habe dich geschont. Ich sagte, ich will nicht die Hand an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh her, mein Vater, hier, der Zipfel deines Mantels ist in meiner Hand. Wenn ich einen Zipfel deines Mantels abgeschnitten und dich nicht getötet habe, dann kannst du erkennen und einsehen, dass ich weder Bosheit noch Aufruhr im Sinn habe und dass ich mich nicht gegen dich versündigt habe. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Als David das zu Saul gesagt hatte, antwortete Saul: Ist das nicht die Stimme? Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen und sagte zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, während ich böse an dir gehandelt habe. Du hast heute bewiesen, dass du gut an mir gehandelt hast. Obwohl der Herr mich in deine Gewalt gegeben hatte, hast du mich nicht getötet. Wenn jemand auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg weiterziehen? Der Herr möge dir mit Gutem vergelten, was du mir heute getan hast. Jetzt weiß ich, dass du König werden wirst und dass das Königtum in deiner Hand Bestand haben wird. Darum schwöre mir nun beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht aus dem Haus meines Vaters austilgen wirst. Und David schwor es Saul. Saul zog nach Hause hinauf. Soweit der Text. Wir haben gesehen, dass sich Saul auch dieses Mal nicht an sein Versprechen gehalten hat und bald wieder mit der Verfolgung von David begann. Und David hatte wiederum die Möglichkeit, Saul zu töten. David aber fühlte sich verpflichtet, das Leben von Saul zu achten, weil dieser der Gesalbte des Herrn war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Stelle, die einem ungemein tief zu Herzen geht. In dieser kriegerischen Zeit will das ungemein viel bedeuten, dass David, der den König töten konnte, seinen Respekt gegenüber dem König zum Ausdruck brachte und in ihm den Gesalbten des Herrn erblickte. Und Saul war dann so erschüttert von dieser Haltung des jungen Davids, dass er sich innerlich bekehrte. Und nun hören wir noch vom Tod Sauls. Dazu schlagen wir wieder ein weiteres Kapitel auf, nämlich das Kapitel Nummer 31. Erstes Buch Samuel, 31. Kapitel, Vers 1. Und da wird uns wieder von einem Kampf der Philister gegen die Israeliten berichtet. Als die Philister gegen Israel kämpften, flohen die Israeliten vor ihnen. Viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge von Gilboa. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und erschlugen Sauls Söhne Jonathan, Abinadab und Malkishua. Um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn getroffen und er war sehr schwer verwundet. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Sonst kommen diese Unbeschnittenen, durchbohren mich und treiben ihren Mutwillen mit mir. Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte Angst. Dann nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb zusammen mit Saul. So kamen Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer an jenem Tag gemeinsam ums Leben. Als die Israeliten auf der anderen Seite der Ebene und jenseits des Jordan sahen, dass die Israeliten geflohen waren und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Dann kamen die Philister und besetzten die Städte. Am nächsten Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Da fanden sie Saul und seine drei Söhne, die auf dem Gebirge von Gilboa gefallen waren. Sie schlugen Saul den Kopf ab, zogen ihm die Rüstung aus und schickten beides im Land der Philister umher, um ihren Götzentempel und dem Volk die Siegesnachricht zu übermitteln. Die Rüstung Sauls legten sie im Astarte-Tempel nieder. Seinen Leichnam aber hefteten sie an der Mauer von Bilschean an. Als die Einwohner von Jabesh-Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Bilschean ab. Sie brachten sie nach Jabesh und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie die Gebeine, begruben sie unter der Tamariske von Jabesh und fasteten 7 Tage lang. Das sind wieder ungemein bedrückende Berichte. Saul, seine Söhne, sein Waffenträger und viele andere fallen im Kampf gegen die Philister. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun hören, wie es nach dem Tod von König Saul weitergeht. Und dazu wechseln wir jetzt zum 2. Buch Samuel. Und da wollen wir zunächst einige einführende Worte sprechen und dann eine erste Stelle lesen. Nach dem Tod von Saul wurde David zunächst König von Juda, das im Süden von Kanaan liegt. Die Hauptstadt von Juda war damals Hebron. Einige Jahre später wählten ihn auch die übrigen Stämme zu ihrem König. Und so wurde dann David zum König von Juda und von ganz Israel. Und dazu lesen wir jetzt eine Stelle im 2. Buch Samuel, im 5. Kapitel ab Vers 1. Also 2. Buch Samuel, 5. Kapitel, Vers 1. Alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sagten: Wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel in den Kampf und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr hat zudem gesagt Du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn und sie salbten David zum König von Israel. Wir haben erfahren, dass David bereits vom Propheten Samuel zum König geweiht worden war, aber das war noch ein geheimer Vollzug der Königsweihe. Nun, nach dem Tod von Saul, wurde David auch offiziell zum König gesalbt. Und die Heilige Schrift berichtet uns dann noch, David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 40 Jahre lang. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König von Juda, also vom südlichen Teil von Kanaan. Und von da an regierte er dann noch weiter insgesamt 40 Jahre. König David eroberte dann auch die Stadt Jerusalem, die sich damals in der Hand der Jebusiter befand. Die Israeliten hatten also große Teile von Palästina oder Kanaan besetzt, aber die Hauptstadt hatte ihnen noch gefehlt, um Jerusalem in seine Hand zu bekommen. David gelang es durch eine List, die Stadt Jerusalem zu erobern. Er drang durch einen geheimen Schacht, der von einer Quelle außerhalb der Stadt bis zur Burg Zion führte, in die Stadt ein und konnte dort die Wachmannschaft überwältigen. Dann öffnete er die Tore der Burg, sodass das israelitische Heer die Burg erobern konnte. David nannte die Zitadelle, also den befestigten Teil der Stadt Jerusalem, der Burg Zion, die Stadt Davids. Der Name Zion wurde später als Name für die Stadt Jerusalem verwendet. Und wir kennen auch das berühmte Lied, sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir. Zion ist also ein anderer Name für Jerusalem. Und diese Städte wurden oft wie geliebte Töchter angesprochen. Daher die Tochter Zion. Auf den Namen Zion geht auch der Name der jüdischen Weltbewegung des Zionismus zurück. Also damit wir das noch ein bisschen erläutern. Jerusalem lag also auf einem Hügel und da gab es immer wieder Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Man musste das Wasser oft aus Quellen holen, die sich am Fuße dieses Hügels befanden. Und da gab es eine große Quelle und da gab es einen Schacht, der von der Stadt hinunterführte bis zu dieser Quelle. Und über diesen Schacht, durch diesen Tunnel, haben dann die Einwohner von Jerusalem das Wasser bis hinauf in die Stadt gebracht. Und David hat diesen Geheimgang entdeckt und ist dann mit wenigen Kriegern durch diesen Geheimgang von der Quelle hinauf bis in die Stadt Jerusalem gedrungen, hat dann dort die Wächter überwältigt und hat die Tore von innen geöffnet. Und so konnten nun plötzlich die Krieger der Israeliten in die Stadt eindringen und sie erobern. Dieser berühmte Schacht, den gibt es heute noch. Und es ist ungemein beeindruckend, wenn man sieht, dass dieser Schacht, der Jahrtausende alt ist, damals dem König David und seinen Soldaten dazu gedient hat, um diese Stadt zu erobern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie es König David gelungen war, die Stadt Jerusalem zu erobern. Die Stadt Jerusalem wurde von da an zur Hauptstadt dieses Reiches von König David. Und wir müssen eines sagen, diese Stadt ist ja bis heute die Hauptstadt von Israel. Der Name dieser Stadt bedeutet Jerusalem, Stadt des Friedens. Aber es gibt wohl kaum eine andere Stadt, die im Lauf der Geschichte so umkämpft war wie Jerusalem. Und deswegen gibt es ein Wort, das sehr nachdenklich stimmt. Und dieses Wort besagt, wenn in Jerusalem Frieden ist, dann ist Frieden auf der ganzen Welt. Nun, nachdem König David die Stadt erobert hatte, wollte er nun die Bundeslade, die man ja durch die Jahrhunderte immer wieder bei den verschiedenen Zügen des Volkes Israel mitgetragen hatte, feierlich nach Jerusalem bringen. Und da wollen wir nun ganz kurz hören, wie diese Überführung der Bundeslade nach Jerusalem geschehen ist. Dazu lesen wir jetzt weiter im 6. Kapitel vom 2. Buch Samuel. David versammelte wiederum alle jungen Krieger aus Israel, 30.000 Mann, brach auf und zog mit seinem ganzen Heer nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes nach Jerusalem heraufzuholen, über der Name des Herrn der Heere, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie so vom Haus Abinabats, das auf einem Hügel stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen mit der Lade Gottes, und Achjo lief vor der Lade her. David und das ganze Haus Israel tanzten und sangen vor dem Herrn mit ganzer Hingabe und spielten auf Zittern, Harfen und Pauken mit Rasseln und Zimbeln. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und unter dem Klang des Widerhorns in die Davidstadt hinauf. Man trug die Lade des Herrn in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, und setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes, und David brachte dem Herrn Brandopfer und Heilsopfer dar. Als David mit dem Darbringen der Brandopfer und Heilsopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heere und ließ an das ganze Volk, an alle Israeliten, Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Traubenkuchen austeilen. Dann gingen alle wieder nach Hause. Wir sehen also, wie hier die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde und wie es dort zu einem großen Fest kam. Und wir können hier sehen, wie dieses Volk Israel imstande war zu feiern und wie viel Musik hier aufgeboten wurde, um dieses Geleit der Bundeslade nach Jerusalem festlich zu gestalten. David hat sich nun die Frage gestellt, wie er eine würdige Stätte für die Bundeslade schaffen konnte. Und da wandte er sich an den Propheten Nathan und wollte von ihm eine Auskunft bekommen. Aber Gott ließ David durch den Propheten Nathan mitteilen, dass er ihm sei. Gott verkündete David auch, dass sein Königtum auf ewig Bestand haben wird. In späterer Zeit wurde diese Prophezeiung auf Jesus Christus bezogen, der ein direkter Nachkomme von König David war. In der Königsherrschaft Jesu Christi hat auch das Königtum Davids ewigen Bestand. Wir können also sehen, dass dieser König David nun auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen war. Er war der König aller israelitischen Stämme. Es war ihm gelungen, die Stadt Jerusalem zu erobern. Er hatte die Bundeslade in die neue Hauptstadt geführt und nun erfuhr er, dass es nicht seine Aufgabe sein würde, der Bundeslade einen entsprechenden Tempel zu errichten, dass das die Aufgabe seines Sohnes sein würde. Und wir alle wissen, dass dann sein Sohn Salomon den ersten großen Tempel errichtet hat. Aber König David erhielt die Zusage, dass sein Königtum ewig Bestand haben würde. Und das kann man nur dadurch erklären, dass das Königtum von David dann im Königtum von Jesus Christus seinen Bestand haben würde. Denn Jesus war ein direkter Nachkomme von König David. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute sehr bewegte Teile aus der Geschichte von König David kennenlernen und vertiefen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.